habe euch hier nicht so ästhetisch schön, aber ein bisschen noch einfacher diesen Chiasmus aufgezeichnet. Hier diese drei Teile in Kapitel 2 stehen den drei Teilen in Kapitel 3 gegenüber. Ich habe sie ein bisschen anders nummeriert, aber das, es sind trotzdem drei Abschnitte. Oh, also chiastisch aufgebaut. Ich habe noch vergessen, euch die 10 Gebote an Adam zu sagen. Also die 10 Gebote in 1. Mose 2. Das heißt 9 Gebote und ein Verbot. Die möchte ich ganz kurz nachholen. Erstens, seid fruchtbar. Zweitens, vermehret euch. Ich glaube, ich habe das sogar auf irgendeinem Blatt. Bei der Einleitung hatte ich die sogar angeführt, kann sein. Wenn ihr schaut, glaube ich, ganz am Anfang bei den Bemerkungen zur Einleitung, zur Gliederung, hatte ich die irgendwo angeführt, ihr müsst sie nicht mal aufschreiben. Seid fruchtbar, erstens, zweitens, vermehrt euch, drittens, füllt die Erde, viertens, macht sie euch untertan, fünftens, herrscht über die Fische, Vögel und Landtiere, sechstens, esst die Pflanzen, siebtens, bebaue den Garten, achtens, bewahre den Garten, neuntens, von jedem Baum darfst du essen. Zehntens, das Verbot. Vom Baum der Erkenntnis darfst du nicht essen. Also 9 Gebote und ein Verbot. Das habe ich irgendwo am Anfang bei Bemerkungen zur Gliederung, und zwar in so einer Zeile, es ist nicht schön aufgeführt, es ist alles in einer Zeile oder in zwei Zeilen. Wo ich von der 10-Zahl gesprochen habe. Ich habe es jetzt nicht bei mir. Wunderbar, vielen Dank. Seite 1, gut. Dann möchte ich noch sagen, es sind einige, die haben einen Computer hier. Wenn euch das eine Hilfe ist, ihr könnt alles von mir haben, diese Sachen, wo ich jetzt geschrieben habe. Ihr könnt das schon haben von mir. Aber ich arbeite ständig dran, also es verändert sich jedes Mal. Das, was ich dir gestern gegeben habe, das ist schon wieder überholt. Aber wenn es dir eine Hilfe ist, dann ist es gut. Dann am Ende von Kapitel 2, wir waren stehen geblieben. Noch etwas muss ich nachtragen, habe ich vergessen. Ich sollte nur ganz kurz was sagen zur theistischen Evolution. Es gibt ja die Auffassung von einigen Vertretern, dass man die Evolutionstheorie verbinden kann mit der Bibel, indem man einfach sagt, Gott habe durch in 6 Zeitabschnitten geschaffen, und diese 6 Zeitabschnitte, da hat Gott immer wieder eingegriffen. Und das kann sich über x Tausende Millionen Jahre dahin gezogen haben. So versucht man also weltliche Evolutionslehre mit der Bibel zu vereinen. Es ist ein Kompromissversuch, der aber nicht aufgeht, denn die Evolutionslehre arbeitet mit dem Tod. Also das große Prinzip, der Tod. Es stirbt immer was und es stirbt immer was und nur die Stärksten überleben und so weiter. Aber das geht nicht, denn es gab keinen Tod vor dem Sündenfall. Auch in der Tierwelt gab es keinen Tod vor dem Sündenfall. Und von daher scheidet das Ganze schon aus. Außerdem steht in der Bibel von Tagen, nicht von Zeitabschnitten. Ein Tag und so weiter, 2 Tage, 2. Tag, 3. Tag und so weiter. Also ein Tag ist nicht ein Zeitabschnitt. Und wie will man das hinkriegen, dass am 3. Tag die Pflanzen erschaffen werden und am 4. Tag die Sonne. Und wenn diese jetzt aber Zeitabschnitte sind, dann halt, das heißt das nach Evolutionslehre, wenn es jetzt, was weiß ich, das sind ein paar Millionen Jahre, dann hätten die Pflanzen ein paar Millionen Jahre ohne die Sonne existiert. Und also das ist ein bisschen schwierig. Dann ist das Wunder. Bitte.
Steht doch eindeutig Abend und Morgen.
Und Morgen, außerdem. Abend und Morgen, danke. Also ein Abend und ein Morgen ist nicht ein paar Millionen Jahre Nacht und ein paar Millionen Jahre Tag. Das ist unmöglich. so aufzufassen, dann muss man alles aufgeben. Also wenn man die Evolutionslehre annehmen will, dann muss man auch den Glauben an die Inspiration und an die Autorität der Bibel aufgeben. Man kann es nicht vereinen. Diese Heirat geht nicht, ja, Evolution und Bibel. Durch die Sünde kam der Tod. Durch die Sünde kam der Tod. Römer 5, Vers 12. Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam. Und durch die Sünde der Tod, weil sie alle gesündigt haben. Dann noch hier am Ende von Kapitel 2, Kapitel 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Der Herr Jesus hat diesen Vers verbunden mit Kapitel 1, Vers 27. Also der Herr Jesus selber hat hier gezeigt, in Matthäus 19 hat er davon gesprochen, dass diese Aussage eine nähere Ausführung ist von dem, was in Kapitel 1, Vers 27 die Rede ist. Ich lese das vor, Matthäus 19, Vers 4, hat der Herr gesagt, habt ihr nicht gelesen, dass der, der sie machte, sie am Anfang als einen männlichen und eine weibliche machte? Das ist ja eine Anspielung auf Kapitel 1, Vers 27, wo steht, Gott machte den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn als einen männlichen und als eine weibliche schuf er sie. Also hier hat der Jesus auf das angespielt, Kapitel 1, Vers 27. Und dann, 1. Mose 1, 27. Und dann in Vers 5 sagte Herr Jesus, und sagte, habt ihr nicht gelesen, dass der sie machte, sie von Anfang als einen männlichen und einen weiblichen machte, und sagte, deswegen wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und an seine Frau gefügt werden und es werden die zwei zu einem Fleisch sein. Der Herr Jesus verbindet hier Kapitel 1, Vers 27 mit Kapitel 2, Vers 24 in einem Satz und zeigt damit, dass es sich um das Gleiche, dass das eine, das zweite eine nähere Ausführung des ersten ist. Also das, was in Kapitel 2 steht, ist eine nähere Ausführung von Kapitel 1, Vers 27. Viele Kritiker der Bibel sagen ja, nein, das sind zwei Schöpfungsberichte, das ist der eine und das ist ein anderer. Also Kapitel 1 ist von einem gewissen Elohist und der Kapitel 2 ist von einem gewissen Jahwist. Dann zertrennen sie die Bibel und sagen, ja, das sind verschiedene Autoren, die das geschrieben haben und dann gibt es einen Redaktor, der hat das alles dann so zusammengestellt und zum Schluss haben wir die Bibel bekommen. Das geht alles nicht, der Herr Jesus selber hat ganz klar gezeigt, und der Herr Jesus ist die Wahrheit. Wer schon an die Wahrheit des Alten Testaments nicht glauben will, der muss vom Neuen Testament her glauben, dass das alles zusammengehört und dass Kapitel 2 eine nähere Ausführung von Kapitel 1 ist. Das nur als Hilfe für die, wenn ihr Menschen trefft, die diese Sachen nicht annehmen, nicht akzeptieren wollen. Und der Herr Jesus hat sich nicht getäuscht. Er hat nicht sozusagen hier einen Fehler gemacht. Der Herr Jesus hat überhaupt keinen Fehler gemacht. Darum wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen. Wir hatten dann noch in der Pause ein Gespräch über Adam und Eva. Die Tatsache, dass Adam das Gebot empfing und nicht Eva, zeigt, dass Adam einen Auftrag hatte, seiner Frau dann das weiterzugeben. Denn wenn ihr die Chronologie anschaut, in Kapitel 2, haben wir ja einen chronologischen Ablauf, detaillierten Ablauf. Zuerst hat Gott Adam gebildet, Vers 7, Kapitel 2, Vers 7. Danach hat er den Adam in den Garten gesetzt. Danach hat er ihm den, vom Baum des Lebens gesagt und vom Baum der Erkenntnis. Also er soll nicht essen von dem Baum der Erkenntnis, Vers 17. Danach hat er dem Adam gesagt, er soll die Tiere benennen. Und danach hat er die Eva gemacht, alles am sechsten Tag. Aber in dieser chronologischen Reihenfolge. Das heißt, das Gebot, das Verbot vom Baum zu essen, hat Adam bekommen, nicht Eva. Aber Adam hat es dann weitergegeben an die Eva. Er hat hier seinen Auftrag als Haupt wahrgenommen, als Führer für die Frau. Also das gehört dazu, zum Hauptsein des Mannes, die Frau zu pflegen und zu nähren, auch in geistlicher Hinsicht, und sie zu beschützen. Und insofern hat er also den Auftrag, ihr dieses zu sagen, klar zu sagen, was Gott gesagt hat. Und das hat sie auch, das hat Eva auch so verstanden. Ja, und Eva hat das dann auch akzeptiert. Das sehen wir gleich in der nächsten Geschichte. Die Frau soll bewahrt werden vor Verführung. Denn die Frau ist angelegt darauf, dass sie jemand führt. Und hier kommt jetzt die Schlange und will die Frau führen.
Sie war sogar auf eine Nummer sicher gegangen.
Bitte?
Sie war auf eine Nummer sicher gegangen.
Sie hat da noch mehr gesagt, was
sie hat. Ja. Sie soll mich berühren.
Ja, ja. Die Schlange war listiger als alles wild lebende Getier des Feldes, das Jahwe Gott gemacht hatte. Übrigens, ich habe jetzt nie erwähnt, ab Kapitel 2, Vers 4 habt ihr gemerkt, kommt der Name Jahwe vor. Oder man müsste ihn streng genommen Jahwe aussprechen, also ein gehauchtes H, Jahwe. Ich habe noch gar nichts erklärt, noch gar nichts gesagt zu dem Gottesnamen Jahwe. Er wird in vielen Bibeln einfach gar nicht erwähnt, das heißt in fast keiner Bibel erwähnt. Und das finde ich schade, denn der Name Jahwe ist ein sehr wichtiger Name. Woher kommt dieser Name? Kommt aus der Geschichte mit, also Erzählung von dem Dornbusch. Der Herr hat aus dem Dornbusch gesagt, Das ist ein die Hebräer schreiben von rechts nach links, und das sind die Konsonanten. Das ist ein Knacklaut und das ist ein H. Ein gehauchtes H, Ech-je, das ist ein J, ein Jota, nicht ein Jota vom Gesetz soll vergehen, also beachten wir die Jotas. Der kleinste Konsonant, Ech-je, Asher, Ech-je, ich bin, der ich bin, Ech-je heißt ich bin. Ja? Und wenn man das in der dritten Form sagt, er ist, Mose soll sagen, wie ist der Name? Und dann soll er sagen, er ist, der er ist. Und dann sagt er statt ich je, Asher, ich je, sagt er Yahje. Yahje. Ja, da habe ich versprochen. Yahje. Ja? Yahje, das heißt, er ist. Yahje. Aber nach alter Schreibform schreibt man dieses Jota im Wort kann man nach alter Schreibform als Waf schreiben. Also das heißt dann Yahwe. Also Yahwe. Yahwe. J, gehauchtes H. Yah, W und H. J-H-W-H. J-H-W-H. Yahweh. Wer hat dich gesandt? Yahweh hat mich gesandt. Er, der ist. 2. Mose 3, Vers 16. Der hat mich gesandt. Er ist und er ist, der er war und er ist, der er sein wird. Und er wird sein, der er war und so weiter. Das griechische, das hebräische Verb kann auch in allen Formen, das Formen der Zeit stehen. Das heißt, es kann heißen war, wird sein und ist. Der Ewige, der immer gleich ist, er ist später auch derselbe, der er war. Und er wird sein, der er war. Und er war, der er jetzt ist. Er ist der Ewige. Ja, manche übersetzen Yahweh als der Ewige. Das finde ich auch recht schön, die französische Übersetzung. L'Eternel heißt es dort in der Louis Segond-Übersetzung. L'Eternel, der Ewige. Und ich kenne einen Bruder in der Schweiz, der hat auch mitgearbeitet an der Schlachterrevision. Der hat für sich persönlich, in seinen Text hat er immer statt Yahweh der Ewige. Der Ewige ist mein Hirte. Yahweh. Also noch einmal, ich bin, er ist nach alter Schreibform Yahweh. Er ist, der er ist. Dies ist mein Name, sagt Yahweh. Das ist ein Eigenname. Und wenn hier ein Eigenname ist, sollte auch ein Eigenname übersetzt werden. Und deshalb habe ich jetzt hier einfach Yahweh als Eigenname übersetzt. Die Juden haben dann den Namen nicht ausgesprochen, weil sie nach dem Gebot gingen, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Und dann dachten sie, wenn wir ihn aussprechen, dann ist die Gefahr schon groß, dass wir ihn missbrauchen. Also sprechen wir ihn gar nicht aus. Dann ist die Gefahr nicht da, dass wir ihn missbrauchen. Und damit haben sie gedacht, ist die Sache schon erledigt. Das ist typisch, wie die Juden sich das so gedacht haben. Aber auch als Ehrfurcht vor dem Gottesnamen haben sie nicht ausgesprochen. Und haben immer, statt Yahweh, haben sie immer Adonai gelesen. Und Adonai heißt Herr. Adonai, Gebieter, Herr. Also Adonai. Also geschrieben haben sie Yahweh, gelesen haben sie Adonai. Und wenn man das jetzt auf Hebräisch Adonai. Und da haben wir den Gottesnamen Yahweh. Dann haben sie die Masoreten später, haben die Masoreten, denn ursprünglich waren ja keine Vokale, das waren nur Konsonanten, oder? Yahweh. Und dann haben sie einfach, damit sie wissen, hier sollen wir sollen wir Adonai lesen, dann haben sie die Punktuation, die Vokale von hier, also statt A, haben sie einfach ein Ö, ein A, und dann haben sie das O, und dann haben sie das A. Und dann liest man Jehova, würde man lesen, wenn man das so lesen würde. Aber sie haben es nicht so gelesen. Aber geschrieben haben sie Jehova und damit haben sie gewusst, hier müssen wir Adonai lesen. Also noch einmal. Das ist eigentlich ein Ö. Ja? Das ist ein O und das ist ein langes A. Und jetzt haben sie da das Ö, da das O und da das lange A geschrieben, oder? Und dann haben sie in ihrer Bibel stehen gehabt, Jehova. Damit sie wissen, sie sollen hier nicht Yahweh lesen, sondern Herr. Adonai. Also nur die Vokale von Adonai, aber als Erinnerung, ja? Aber würde man jetzt die Konsonanten von Yahweh und die Vokale von Adonai lesen, dann würde das Wort Jehova heißen. Deshalb entstand da übrigens auch bei den Zeugen Jehovas das Jehova und in den alten englischen Bibeln auch Jehovah. Gottes Name wird also hier ab Kapitel 2, Vers 4.
Darf ich eine Frage?
Ja.
Warum wird dann schon 1. Mose,
Jahwe? Weil das von Mose geschrieben wurde. Und es war schon nachdem Jahwe sich geoffenbart hat am Dornbusch. Gott, Mose hat das alles niedergeschrieben und hat dann von diesem Jahwe geschrieben. Also das ist ja alles, was hier niedergeschrieben ist, ist ja von Mose niedergeschrieben unter Auftrag Gottes. Einiges natürlich haben sie sicher, sicher schriftliche Vorlagen gehabt, wahrscheinlich die Geschlechtsregister. Einiges war sicher irgendwo schon überliefert worden. Mose selber spricht ja davon, dass er manche Dinge aus einem, was weiß ich, von dem Buch des Gerechten, von dem Buch Yashar und von verschiedenen Sachen, es gibt ein paar Quellen, von denen Mose geschöpft hat, also Überlieferungsquellen. Das sagt er aber auch immer, das sagt er immer wieder selber. Aber das andere ist alles von Mose geschrieben, also von Gott an Mose geoffenbart. Und deshalb kommt der Name Jahwe also schon im ersten Buch Mose vor, nicht erst im zweiten. Also, Kapitel 3, die Schlange aber war listiger als alles wildlebende Getier des Feldes, das Jahwe Gott gemacht hatte. Übrigens, Jahwe Gott, hier kommen beide Namen vor, Jahwe Elohim. Gott heißt auf Hebräisch Elohim und Elohim ist ein Mehrzahlwort mit Einzahlbezug. Das heißt, das Verb steht im Einzahl und das Nomen steht in der Mehrzahl. Also Gott, ein Gott schuf, nicht die Götter schufen, sondern Gott schuf. Gott, ein Mehrzahl, Gott schuf. Warum Mehrzahl? Vielleicht deshalb, weil Gott 3 und 1 zugleich ist. Vielleicht ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Es heißt dann auch in Kapitel 1, Vers 27, lasst uns Menschen machen oder wir machen Menschen. Wir ist ein so etwas Ähnliches wie ein Majestätsplural. Ja? Oder Gott spricht einfach von sich selbst aus dem Dreieinigen. Also das kommt nur zweimal vor, soviel ich weiß. Hier und in Kapitel 11, Kapitel 1, Kapitel 11 kommt vor, lasst uns hinunterfahren, lasst uns Menschen machen und lasst uns hinunterfahren und sehen und so weiter. Also Gott, Elohim, ein Mehrzahlwort. Elohim kommt von dem Wort Eloach. El heißt der Mächtige. Eloach, der Ehrfurchtsgebietende, und Elohim ist das normale Wort für Gott. El, also die Juden haben ja den Namen El und den Namen Jahwe, haben sie oft in ihren Namen drinnen. Übrigens noch ein Hinweis und noch eine Bestätigung, dass der eigentliche Name Jahwe war. Jahwe, eigentlich sogar noch mit H zum Schluss. Ja. Jahwe, eine Bestätigung ist die Kurzform Jah. Die kommt in den Psalmen ein paar Mal vor. Wer die Elberfelder hat, die revidierte Elberfelder, dort wurde das Jahwe, das kurze Jah, wurde nicht übersetzt, wurde also so übernommen. J-A-H in der revidierten Elberfelder. Ich habe es jetzt nicht auswendig, wo, es kommt öfters vor. Ich kann es nachher nachschauen. Jah. Und dieses Wort Jah und El, Elohim, das kommt in vielen hebräischen Namen vor, weil die Hebräer eine Freude daran hatten, dass sie Träger des Namens Gottes sein dürfen. Also, was weiß ich, Joel, ja, hat sogar beide drinnen. Jo steht für Jah und El für Gott. Also Gott ist der Herr, Joel. Gott ist Jahwe. Joel oder
Elia.
Natanja. Jonathan. Jo, ja, ist Jo. Jonathan. Jona. Nein, Jona nicht. Jona heißt die Taube. Das ist ein eigenes Wort. Viele. Elia. Oder auch beide Namen. Eli und Jah, El, Gott, ist Jahwe. Micha zum Beispiel. Wer ist wie Jahwe? Micha. Zacharja.
In der Schlacht der Zehntausend steht in Jesaja 12, Vers 2 das Jahr.
Ah ja, gut, danke. Okay. Jesaja 12, Vers 2. Psalm 88, Vers 5. Singet Gott, Lob singt seinem Namen, macht Bahn dem, der einherführt durch die Wüste ein. Jah ist sein Name. Jah. Jah ist sein Name. J-A-H. Kurzform für Yahweh. Gut, wir gehen zurück. Kommt noch mehrmals vor, aber das ist nur ein Beispiel. Und das andere war Jesaja 12, Vers 2 und Jesaja 28, Jesaja 26, Vers 4 kommt es auch noch mal vor. Da kommen sogar beide vor. Jesaja 26, Vers 4. Vertraut auf Jahwe, denn in Jahwe ist ein Fels der Ewigkeiten. Beide Namen. In Jahwe ist ein Fels der Ewigkeiten. Das ist ein besonderer Vers. Jesaja 26, Vers 4. Gut, also zurück, 1. Mose 3, Vers 1, die Schlange war listiger und sie sagte zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht essen von jedem Baum des Gartens? Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht essen von jedem Baum des Gartens? Hier noch eine Übersetzungsfrage, man könnte auch übersetzen, ihr dürft nicht essen von jedem Baum des Gartens. Entweder die Betonung auf nicht, ihr dürft nicht essen von jedem Baum des Gartens, oder ihr dürft nicht essen von jedem, ihr dürft nicht von jedem Baum essen. Versteht ihr? Also entweder hat er gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen, oder ihr dürft nicht von jedem Baum essen. Also entweder hat Satan Gott falsch zitiert oder hat ihn richtig zitiert. Das ist vom Hebräischen doppeldeutig, kann man nicht, es ist beides möglich. Also die Schlange ist hier einfach plötzlich da, es wird nichts erklärt über die Schlange, sie ist einfach da. Und hier geschieht eine Umkehrung der Reihenfolge, wie Gott in Kapitel 2 hat Gott gesagt, lesen wir die Reihenfolge, Gott zuerst, dann Adam, dann die Frau, dann die Tiere. So ist die Reihenfolge in der Schöpfung. Die Menschen sollen herrschen über die Tiere. Die Tiere sind ganz zum Schluss. Und Adam soll die Frau führen und die Frau soll seine Gehilfin sein. Also Gott, Adam, Frau, Tier ist die Reihenfolge. In Kapitel 3 sehen wir die Reihenfolge Tier, Frau, Adam, Gott. Wird gerade umgekehrt. Die Schlange heißt sie deshalb, weil er sehr listenreich ist. Andere Namen sind Satan, der ist ein Gegner. Hasatan, der Gegner, immer mit Artikel. Der Gegner, der Satan, müsste man immer sagen. Nicht, ist kein Eigenname, ist ein Titel. Der Gegner, der Widersacher, Hasatan. Der Drache zeigt seine Brutalität. Der Teufel, der Diabolos auf Griechisch, der Teufel, das heißt auch auf Deutsch der Widersacher auch oder Zerwürfnisstifter, also der auch Gegner in dem Sinne, ähnlich wie das hebräische Hasatan. Und er ist auch noch, wird noch genannt ein Lügner, ein Menschenmörder, der Fürst dieser Welt und der Gott dieser Welt. Er stellt Gottes Liebe und Gottes Wahrheit in Frage. Beides. Ich habe gesagt, zwei Eigenschaften, Gottes Liebe und Gottes Heiligkeit. Zur Liebe und zur Heiligkeit gehört die Wahrheit. Gottes Liebe und Gottes Heiligkeit stellt er in Frage. Gottes Liebe und Gottes Wahrheit stellt er in Frage. Die Schlange spricht hier zu der Frau. Ein Tier redet, nur hier und in Bileam, den Esel. Sonst weiß ich jetzt keins. Weiß jemand noch ein Tier, das redet? Das sind die Tiere, die ich in Erinnerung habe, die reden. Das hat Gott zugelassen. Tiere können nicht reden, normalerweise. Der Esel, Bileam. Ich sagte, das Tier und Bileam. Bileams Esel, Entschuldigung. Ein Adler, in der Offenbarung, der Adler, der sprach. Ja, aber in der Offenbarung scheint mir, ich glaube, weh, das war der Adlerschrei, aber der klingt auch so wie weh, weh. Also das griechische weh, wird dem Adlerschrei nachgeahmt. Aber ich glaube, mehr sagt er nicht als weh. Gut, wenn ein Geist die Tiere verwendet, dann können sie sprechen. Nur wenn ein Geist ein Tier verwendet, also in ein Tier hineinfährt. Das ist so der Fall bei Bileam, da war es ein guter Geist, und hier bei der Schlange, da war es ein schlechter, böser Geist. Deshalb können hier die Tiere reden. Die Frau sagte zur Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Ja. Ob Gott gesagt hat, nicht anrühren, davon lesen wir nichts im Vorher. Manche Ausleger meinen aber, das sei inkludiert, das sei eingeschlossen in das Verbot. Ich weiß es nicht. Also mir scheint, die Eva hat hier mehr gesagt als das Gebot ging.
Die Schweine konnten auch sprechen, wenn sie sich nicht versorgten.
Die Schweine, da waren auch Geister drinnen, ja, genau.
Die sind dann gleich versorgen, konnten nicht viel sagen.
Die kann nicht viel sagen. Die hätten gesprochen, wenn sie sprechen hätten dürfen, weil die Dämonen hineinkamen. Ja. Die hätten gesprochen, ja. Danke. Das war gut. Die Schlange sagte zu der Frau, sterben werdet ihr keineswegs. Hier wiederum eine Betonung auf sterben, das Hebräische hat hier zweimal sterben. Deshalb, man kann auch übersetzen als starke Verneinung, ihr werdet nicht gewiss sterben. Also als ob er Gott zitieren würde. Gott hat gesagt, gewiss werdet ihr sterben, und ihr werdet nicht gewiss, Zitat, gewiss sterben. Oder man kann einfach übersetzen, sterben werdet ihr keineswegs. Denn Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Es ist hier interessant, die Schlange fordert die Eva nicht auf zu essen. Ich habe oft die Geschichte falsch erzählt, meinen Kindern, und es tut mir eigentlich leid, ich habe es falsch erzählt. Ich habe immer gesagt, schaut Kinder, und dann kam die Schlange und hat gesagt, iss Eva, iss. Das sagte sie gar nicht. Was hat sie gesagt? Was war die Taktik?
Zweifel.
Nur Zweifel sehen. Zweifel an der Wahrheit. An?
Zweifel und Begehren.
Begehren wecken. Begehren wecken. Die an der Wahrheit zweifeln und Begehren wecken. Das ist eine alte Taktik, die funktioniert. Bis heute funktioniert sie. Nur Gottes Wort in Frage stellen und eine Lüge versprechen. Nicht direkt auffordern zum Sündigen. Wenn einmal Gottes Wort in Zweifel gezogen ist, dann ist die Sünde nicht mehr weit weg. Dann muss man nicht mehr zum Sündigen auffordern, dann geschieht das wie von selber. Also es ging darum, das Wort Gottes in Frage zu stellen. Das war die große Taktik. Gottes Wort in Frage stellen. Wenn das geschieht, hat die Schlange gewonnen. Der erste Schritt, um das Vertrauen zu Gott zu zerstören, wird hier getan. Gottes Wort in. Soll Gott sowas gesagt haben? Sollte Gott wirklich sowas sagen? Wenn Gott was sagt, dann sagen wir nicht, sollte Gott sagen. Wenn Gott was sagt, dann sagt er das. Wir müssen aufpassen, wie wir unsere Bibel lesen. Wenn Gott was sagt, sagt er es. Nicht? Und wenn ich was nicht verstehe, dann verstehe ich es nicht. Nicht, dann, es kann nicht sein. Nicht, das kann nicht sein. Wenn Gott es sagt, es steht da, dann ist es so. Gottes Wort kann nicht, darf nicht und kann nicht gebrochen werden. Die Wahrheit wird immer, die Wahrheit bleibt die Wahrheit, auch wenn ich sie nicht glaube. Die Wahrheit bleibt immer die Wahrheit. Und wenn ich meine, es gibt einen Widerspruch in Gottes Wort, dann ist es der Widerspruch bei mir zu suchen oder in meiner schlechten Übersetzung. Das gibt es ja auch. Aber der Widerspruch ist nicht in Gottes Wort. Andererseits, wenn wir eine gute Beziehung zum Wort Gottes haben, dann wird unser Vertrauen wachsen. Das ist die andere Seite. Wenn wir die Schrift lesen und wenn wir in Ehrfurcht die Schrift lesen, dann wird das Vertrauen wachsen. Wenn ich was nicht verstehe, dann sollen wir es so machen, wie der Reformator Martin Luther gesagt hat. Dann nehme ich meinen Hut, ziehe ihn ab und lese weiter. Wenn wir etwas nicht verstehen, nochmal lesen. Wenn wir es dann noch nicht verstehen, nochmal lesen. Und wenn wir es dann nicht verstehen, nochmal lesen. Und dann, wenn ich es immer noch nicht verstehe, alles andere lesen. Und wieder zurückkommen. Alles andere lesen. Das hilft. Dieses viele Lesen der Bibel, das ist verloren gegangen in unserer informationsgefüllten Welt. Früher hat man sich hingesetzt und hat sich gegenseitig die Bibel vorgelesen. Ich glaube, John Bunyan kam so zum Glauben, der Autor von Die Pilgerreise. Da haben zwei Frauen sich gegenseitig die Bibel vorgelesen. Er hat zugehört, was sie gelesen haben. Das ist verloren gegangen. Ein Bruder erzählt mir, in Moldawien, seine Kinder machen einen Wettbewerb, wer als erster die Bibel durchliest. Also da hat er gesagt, es war am 25. Januar und er hat gesagt, sie haben angefangen am 1. Januar, wer als Erster mit der Bibel durch ist. Und dann hat sein Sohn, der 12-Jährige, hat angerufen am 25. Januar, oder sie, irgendwie haben sie Kontakt gehabt, er hat angerufen zu Hause. Und dann sagt der Sohn, ich bin in Jesaja. Am 25. Januar hat er alles bis Jesaja gelesen. Das hat mich beschämt. Als ich so alt war, habe ich noch nicht mal gewusst, dass es einen Jesaja gibt. Ich habe erst mit 17 angefangen, die Bibel zu lesen, mit 16. Aber zurück. Die Taktik des Feindes war also, Gottes Wort in Zweifel zu ziehen. Und jetzt, Gott hat ja gesagt, man soll nicht essen vom Baum der Erkenntnis. Es gäbe jetzt zwei Wege, um Böses zu erkennen. Entweder durch Absonderung vom Bösen und Gehorsam gegen Gott, dann wird man, es ist der langsame Weg, aber der sichere Weg, oder? Das Böse zu erkennen. Und das andere ist dadurch, dass man selber die Erfahrung macht von dem, was böse ist. Das ist der furchtbare Weg. Und dieser Weg wird hier gegangen. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, dass seine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Gut zu essen, das spricht die Lust des Fleisches an, das Verlangen, etwas zu genießen. Dass er eine Lust für die Augen sei, das spricht das Verlangen an, etwas zu haben. Und dass der Baum begehrenswert ist, weil er klug machte, das spricht das Verlangen an, etwas zu sein. Das dreifache Verlangen, von dem haben wir schon gehört heute, es geht um dieses Verlangen, aber jetzt, das ist ja an sich gut, das Verlangen, etwas zu genießen und zu haben und zu sein, aber es wird hier pervertiert, das heißt, es wird jetzt nicht mehr in der Abhängigkeit von Gottes, von Gott, dass man das Verlangen stillt, etwas zu genießen, man nimmt es nicht aus Gottes Hand, man nimmt sich selber. Um zu haben, man nimmt sich selber. Um etwas zu sein, man nimmt es sich selber. Jetzt wird die Frau vor die Notwendigkeit der Entscheidung gestellt. Und sie nahm von der Frucht und aß. Es ist notwendig, dass sie entscheidet. Sie musste entscheiden. Es musste ja mal der Punkt kommen, dass sie entscheiden muss. Und sie entscheidet sich. Gegen Gott. Sie nahm von der Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Manne bei ihr. Offensichtlich war er nicht weit weg von ihr. Sie gab ihrem Manne bei ihr. Also so steht es in meiner Übersetzung. Hat das die Schlachterübersetzung auch so? Sie gab ihrem Manne bei ihr.
Der bei ihr war.
Der bei ihr war, ja. Okay. Adam sündigte mit erhobener Hand, also ohne verführt zu werden. Er sündigte ohne Satan. Er brauchte keine Schlange, um zu sündigen. Die Frau wurde verführt. Der Mann nicht. Der Mann hat selber sozusagen ohne Verführung gesündigt. Also man kann nicht sagen, ja, die Schlange ist schuld. Bei Adam ist ganz sicher nicht die Schlange schuld. Die Schlange hat eine Mitschuld, ja, aber für die Frau. Aber bei dem Mann, der Mann trägt die Verantwortung ganz alleine. Die Frau hier trägt eine Teilverantwortung. Sie ließ sich verführen. Aber Adam wird als Führer der Ehe sowieso, er ist der Hauptverantwortliche. 1. Timotheus Kapitel 2 ist davon die Rede. Adam wurde nicht betrogen. Vers 14. 1. Timotheus 2, Vers 14. Adam wurde nicht betrogen. Die Frau aber, nachdem sie betrogen worden war, ist in die Übertretung geraten, also nachdem sie betrogen worden war. Beim Adam nicht. 1. Timotheus 2, Vers 14. Eins der Gründe, warum die Frau nicht den öffentlichen, also nicht lehrt, nicht den Lehrdienst hat, jetzt in der Öffentlichkeit, warum nicht die Frau lehrt und nicht über den Mann bestimmt, ist, dass sie dass Adam zuerst gebildet wurde, erster Grund, und zweiter Grund, dass sie verführt wurde. Dass sie also ein Wesen ist, das auf geführt werden angelegt ist. Eine Frau möchte geführt werden, eine Frau möchte sich anlehnen. Der Mann möchte führen. Also Adam zieht die Gabe dem Geber vor. Er will die Gabe haben, nicht den Geber, und er verliert beides. Er verliert seine Herrscherwürde, zum Teil jedenfalls. Und jetzt nach dem Sündenfall muss der Mensch wieder lernen, was es heißt zu herrschen. Und das Erste, worüber er herrschen lernen muss, ist über sich selbst. Über sein eigenes Verlangen in Unabhängigkeit von Gott. Ja, natürlich. Zu den Folgen.
Ja,
gekommen wäre.
Also, ja. Weil ob das praktisch bei ihr zuerst war mit diesem Augen öffnen und dann nachdem er gegessen hat, er auch, oder kann das zusammen?
Also, Adam hätte seine Frau verloren. Adam hätte seine Frau verloren. Er selber, wenn er nicht gesündigt hätte, es ist schwierig zu sagen, weil die Bibel ja nicht darüber redet. Wir können nur Vermutungen anstellen. Überall, wenn die Bibel nichts sagt, können wir nur vermuten. Es sei denn, es gibt noch andere Stellen, die das ganz klar zeigen. Also ich vermute jetzt einfach, dass es da nicht zu diesen Auswirkungen gekommen wäre. Aber er hätte seine Frau verloren, das ganz sicher. Erst dann werden ihnen die Augen geöffnet. Aha. Aha. Es ging wahrscheinlich sehr schnell, kann ich mir vorstellen, dass es nicht lange Zeit dazwischen war, zwischen dem Essen der Eva und dem Essen Adams. Ich weiß nicht, ob wir daraus zu viele Schlüsse ziehen sollen. Ja. Es ist grundsätzlich so, es gibt viele Fragen, wo nicht klar beantwortet werden, und dann darf man schon Vermutungen anstellen, aber nicht zu große Betonung auf solche Sachen legen, weil ich habe gemerkt, dass viele, viele Sachen, falsche Sachen entstanden sind durch so irgendwelche Vermutungen, oder? Es würde zu weit führen, wenn ich darüber jetzt rede, aber es gibt viele solche Lehren, die entstehen aufgrund von Vermutungen und irgendwelchen Fantasien. Zum Beispiel in Offenbarung 2 und 3, da gibt es Leute, die haben vermutet, ja, das ist ja ein Bild auf die Kirchengeschichte, und dann haben sie eine Lehre aufgebaut aus Offenbarung Kapitel 2 und 3, die ist ein Abbild, eine Prophetie über die ganze Entwicklung der Kirchengeschichte. Steht aber überhaupt nichts im Text. Das ist völlige Fantasie. Alles Fantasie, liebe Brüder. Was man da alles liest und hört darüber. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht unsere Fantasie zu stark Raum geben beim Bibellesen. Also, und geöffnet wurden ihre beiden Augen, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Interessant, oder? Jetzt bleibt das Auge plötzlich an der Haut hängen. Als vorher das Auge hineinschauen können in das Wesen, in das Herz des anderen, jetzt bleibt es am Äußeren hängen. Sie erkennen ihre Nacktheit natürlich auch in geistlicher Hinsicht, ihre Blöße vor Gott. Und wollen das jetzt verdecken. Jetzt verstecken sie sich voreinander. Sie machen sich Schürzen. Das Wort heißt hüftdeckende Umgürtungen. Das war wirklich genau das, was wir unter Schürze verwenden. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Es entsteht ein Riss zwischen Mensch und Mensch, und jetzt muss man sich schützen. Verstecken. Und sie hörten die Stimme oder das Geräusch Jahwe Gottes, der im Garten wandelte, beim Wind des Tages. Und Adam und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Jahwe Gottes mitten unter die Bäume des Gartens. Sie hörten, jetzt wird nicht mehr von Sehen gesprochen. Es ist interessant, vorher scheint der Umgang Gott und Adams scheint sehr natürlich gewesen zu sein. Wir wissen nicht, wie viel jetzt Adam von Gott gesehen hat, aber es war ein sehr schöner Umgang, den er hatte, ganz sicher, und er hat es genossen. Jetzt hören sie die Stimme. Von Sehen wird nichts mehr gesagt. Und wir kommen auch auf die Welt und merken, wir sehen Gott nicht. Wir stellen fest, wir sehen Gott nicht. Gott kann man nicht sehen. Wir erklären es unseren Kindern, Gott kann man nicht sehen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass man Gott nicht sieht, aber es ist gut möglich, dass das erst eine Folge des Sündenfalls ist. Ich weiß es nicht hundertprozentig, man muss auch hier vermuten, aber es ist, was hier auffällt, ist, sie hörten die Stimme. Nicht sie sahen ihn, sie hörten ihn, wie er wandelt im Garten, beim Wind des Tages. Das heißt, um die Zeit, da der Wind des Tages aufkam, vielleicht am Nachmittag. Und Adam und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Jahwe Gottes mitten unter die Bäume des Gartens. Sie verbergen sich vor Gott, ein Riss entsteht zwischen Gott, ist entstanden zwischen Gott und Mensch. Und Jahwe Gott rief den Menschen, hier steht das erste Mal in der Bibel das Wort rufen. Also, dass Gott ruft, ja, das Gottes Rufen, das erste Mal von Gottes Rufen die Rede. Gott ruft, nicht mehr Gott spricht, sondern Gott ruft, weil eine Entfernung ist entstanden. Aber er fragt, wo bist du? Warum die Frage? Hat Gott nicht gewusst, wo sie sind?
Ja, er wusste. Aber keine Frage. Ich habe damit Adam zu Rede stand. Ja.
Pädagogische Frage. Ja. Pädagogische Frage, ganz klar. Wo bist du? Damit Adam, eine Hilfe für Adam, damit er sich im richtigen Licht sieht. Ja, wo bin ich eigentlich? Wo bin ich jetzt hingekommen? Da beginnt aber schon die Heilung, wenn wir zuerst erkennen, wo wir sind. Oder? Da beginnt schon der erste Schritt zurück. Feststellen, wo ich bin. Standortbestimmung. Gott lässt den Adam nicht sitzen, lässt ihn nicht liegen in seiner Sünde. Er geht ihm nach, er stellt ihm ins Licht sozusagen. Und wir sollen das auch. Und wir sollen das auch verkündigen. Lasst die Menschen ins Licht stellen lassen durch das Wort Gottes. Und er sagte, ich hörte deine Stimme oder dein Geräusch im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich versteckte mich. Schön, dass er es sagt. Schön, dass er es sagt. Er gibt zu, dass er nackt ist. Und er gibt zu, dass er sich fürchtet. Nicht wie Kain. Gar nicht. Und er, Gott, sagte, wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, nicht davon zu essen? Warum die Frage? Das ist interessant, wie wir mit unseren Kindern umgehen, oder?
Zum Nachdenken.
Pädagogische Frage. Die Frage führt zur Selbsterkenntnis. Wir sollen auch so vorgehen, wenn wir mit anderen Menschen reden. Er redet ihm ins Gewissen. Das Gewissen ist ein Mitwissen. Und jetzt soll das, er hilft ihm zum Bekenntnis. Die Frage ist eine Hilfe für Adam zur Selbsterkenntnis und zur Sündenbekenntnis. Und Adam sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Die Betonung liegt nicht auf du. Im hebräischen Text wird nicht das Wort du betont. Er sagt nicht, die Frau, die du mir gegeben hast. So sagt er nicht. Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Manche lesen hier zu viel hinein. Sie sagen, das ist ein Angriff auf Gott. Das ist nicht gesagt, dass es ein Angriff auf Gott ist. Das kann sehr gut ein Sündenbekenntnis sein. Und er sagt die ganze Wahrheit. Die Frau hat mir gegeben und ich habe gegessen. Und ich habe gegessen ist ein Sündenbekenntnis. Ich habe gegessen. Ich habe dein Gebot übertreten. Lassen wir den Adam nicht zu schlecht wegkommen. Er kommt ohnehin schlecht weg.
Ich höre nicht. Typisch menschlich, dass die Schuld auf andere schieben.
Ja, das ist natürlich schon dabei, die Brau. Aber ob das hier schon so. Bei Eva sieht man ja die Schlange, oder? Die Schlange. Aber auch Eva sagt, ich aß. Auch Eva mal gibt ein Sündenbekenntnis. Die Schlange hat mich betrogen. Das ist ein bisschen eine Abschwächung, aber es ist trotzdem ein Sündenbekenntnis, ich habe gegessen. Und eigentlich stimmt das ganz genau. Was sie sagt, ist 100% wahr. Die Schlange hat sie betrogen und sie hat gegessen. Es ist absolut richtig, was sie gesagt hat. Natürlich sind wir gerne dabei, auch irgendwelche, herzuführen, was uns unsere Schuld ein bisschen schwächt, oder? Natürlich, das mag schon dabei sein, aber es ist ganz klar auch ein Sündenbekenntnis, was hier gegeben ist. Sie streiten es nicht ab. Jahwe sagte zu der Frau, was hast du getan? Oder was ist das? Was ist dieses, das du getan hast? Was ist es, das du getan hast? Auch wiederum pädagogische Frage. Gott weiß schon, was sie getan hat. Aber es soll ihr helfen. Und die Frau sagte, die Schlange betrog mich und ich aß. Sie beschuldigt sich auch selber. Ich aß. Und Jahwe Gott sagte zur Schlange, da stellt er keine Frage mehr. Keine Frage. Keine pädagogische Frage. Nichts. Keine Frage. Zur Schlange gibt es nur noch ein Gerichtswort. Gott weiß, dass eine Umkehr der Schlange ausgeschlossen ist. Ausgeschlossen. Es ist gegen die Allversöhnungslehre, die Allversöhner, Allversöhnungsanhänger, die meinen, zum Schluss wird die Schlange sich dann auch noch bekehren oder beziehungsweise ihre Schuld absitzen und dann ist alles gut. Es wird kein Umkehr geben, der Schlange. Umkehr der Schlange ist ausgeschlossen, Gott kennt die Schlange. Und die Beziehung der Engel war ja nicht auf Glauben gegründet und auf Vertrauen. Er hat Gott ins Angesicht geschlagen. Die Schlange gibt auch kein Bekenntnis. Kein Bekenntnis. Die Schlange erklärt sich nicht für schuldig. Die Schlange sagt nicht, was sie getan hat. Nichts. Weil du dieses, die Schlange schweigt. Sie spricht überhaupt nicht mit Gott. Du bist gar nicht wert, dass ich mit dir spreche. Das ist das Denken der Schlange. Weil du dieses getan hast, verflucht bist du von allem Vieh hinweg, wörtlich übersetzt. Verflucht bist du von allem Vieh hinweg und von allem wild lebenden Getier des Feldes hinweg. Auf deinem Bauche wirst du gehen und Staub wirst du essen alle Tage deines Lebens. Also auf deinem Bauche wirst du kriechen in dem Sinn. Gehen, das hebräische Wort gehen ist, kann auch im Sinne von kriechen verwendet werden. Auf dem Bauch wirst du gehen und Staub wirst du essen alle Tage deines Lebens.
Ja. Kann man das begründen, dass sie überhaupt eine Chance gehabt hat, sich zu entschuldigen, weil das ist der Gerät, dass Gott die Schlange nicht erschlagen hat?
Ja, er gibt dir gar keine Chance.
Die zweite Frage war, was war sie vorher gewesen?
Könnte man annehmen, dass die Schlange vorher aufrecht, also jedenfalls Beine hatte? Könnte man annehmen, sonst, ja. Hundertprozentig sicher muss man es nicht annehmen, aber man kann es annehmen. Es ist nicht ganz sicher. Er sagt nur, auf deinem Bauch wirst du gehen, alle Tage deines Lebens. Es wird so bleiben. Aber manche vermuten, dass sie vorher irgendwie ein Tier mit Gliedmaßen war. Bitte?
Der Drache,
die alte Schlange. Aha. So, der Drache, die alte Schlange.
Hat es dann auch Tiere, die vorher schon bekommen haben? Die Würmer?
Ja, ja. Das Wort, das alles, was sich auf Erden regt, haben wir gelesen. Alles, was auf Erde sich bewegt. Also das sind die, und das Wort ist auch Gewürm. Alles, was sich auf Erden, also am Boden sozusagen dahin bewegt. Und Feindschaft, also jedenfalls, die Schlange hat ihr wird keine Chance mehr gegeben, weil das auch sinnlos ist. Gott weiß mehr von ihr. Gott weiß, es ist etwas schon vorgefallen zwischen Gott und der Schlange offensichtlich und da gab schon einen Schlussstrich zwischen Gott und Schlange. Die Schlange ist auch gar nicht bereit.
Die Frage besteht, die Schlange soll staubfressen.
Ja. Das ist natürlich, wenn man am Boden kriecht, dann geht automatisch viel Staub mit. So. Also ganz sicher ist in dem Sinne zu verstehen. Ja? Also du. Ja. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zerdrücken und du wirst ihm die Ferse zerdrücken. Es sollte in euren Übersetzungen zweimal das gleiche Wort stehen, denn es ist zweimal das gleiche Wort. Zerdrücken oder zerquetschen oder so etwas ähnliches.
Welcher Vers?
Vers 15. Ja, aber das sagt das Hebräische nicht. Er wird dir den Kopf zerdrücken und du wirst ihm die Ferse zerdrücken. Bitte? Ja, das Wort heißt nicht stechen. Das Wort, ich hab hier von Kühling gelesen. Kühling ist der Alttestamentler, der Vorgänger von Jakob Thiessen in Basel. Und er hat sich sehr, sehr gründlich damit auseinandergesetzt mit diesem Wort. Und er sagt, eigentlich heißt das Wort feindlich angreifend dir über den Kopf kommen und der andere feindlich angreifend ihm an die Ferse kommen. Sehr interessant. Es geht um den gleichen Begriff. Ein feindliches sich nähern und dann irgendwas tun damit. Also er wird dir den Kopf zerdrücken, das heißt, er wird feindlich angreifend dir über den Kopf kommen und du wirst ihm die Ferse zerdrücken, du wirst feindlich angreifend ihm an die Ferse kommen. Die Schlange, also dem Samen der Frau. Wer ist der Same der Schlange und wer ist der Same der Frau? Nun, die Schlange hatte natürlich, die Schlange von Eden ist natürlich gestorben wie alle Tiere und es gab weitere Schlangen, aber wichtig ist der Geist, der hinter der Schlange stand. Und der starb nicht. Der lebte weiter in weiteren Schlangen und im Drachen von Offenbarung und so weiter. Also das, glaube ich, ist nicht so schwer. Aber schwerer ist die Frage, wer ist der Same der Frau? Der Same der Frau, ist damit einer gemeint oder ist eine Nachkommenschaft, also eine ganze Reihe von Menschen gemeint? Oder ist nur der eine Same, der Jesus Christus, der letztlich die Schlange dann besiegt? Nun, auch da habe ich mich ein bisschen an den Professor Kühling gehalten. Er ist dem auch ziemlich nachgegangen und er sagt, es gibt nicht so viele Argumente, dass hier von einem Sieg die Rede ist. Hier ist noch nicht vom letzten Sieg die Rede. Er meint, also dass es hier einfach von der Feindschaft die Rede ist, nicht vom Sieg, also vom langen Kampf, nicht von dem Endpunkt des Kampfes. Ein langer Kampf zwischen den Nachkommen der Frau und der dann natürlich mündet in dem einen großen Nachkommen Jesus Christus, der schlussendlich die Schlange besiegen wird bei der Wiederkunft Jesu Christi und am Kreuz in einem gewissen Sinn schon besiegt hat. Aber ganz zertreten wird der Herr Jesus, die Schlange unter unseren Füßen. Unter unseren Füßen. Römer Kapitel 16, Vers 20. Der Gott des Friedens wird den Satan mit Schnelligkeit unter euren Füßen niedermachen. Römer 16, Vers 20. Das ist Zukunft, das ist nicht Vergangenheit. Auch immer, auch jetzt noch Zukunft. Der Gott des Friedens wird den Satan mit Schnelligkeit unter euren Füßen niedermachen. Römer 16, 20. Das ist der Abschluss der langen Feindschaft. Das ist der Abschluss. Das ist klar. Aber das heißt nicht, dass die Feindschaft vorher schon da ist, und zwar die ganze Zeit lang zwischen den Nachkommen der Frau und der Schlange, also dem Geist hinter der Schlange letztlich. Das heißt, gegen die Menschen allgemein und dann speziell gegen das Volk Gottes, Volk Israel, und dann speziell gegen das Volk, den Kern, den gläubigen Kern des Volkes, bis in die Gemeinde Jesu heute, ist hier eine Feindschaft zwischen der Schlange und den Menschen, und dann kommt der große Menschensohn eines Tages und der wird der Schlange den End, der wird sie vernichten dann. Das heißt, in den zuerst binden, 1000 Jahre, und dann in den Feuersee werfen, nach den 1000 Jahren. Aber unter unseren Füßen, unter den Füßen der Gläubigen, hierzu wurde der Sohn Gottes geoffenbart, damit er die Werke des Teufels auflöse. 1. Johannes 3, Vers 8. Jesus kam, um die Werke der Schlange, die Werke des Teufels aufzulösen, aber zuletzt wird er dann kommen, um ihn selber in dem ewigen Gericht zu übergeben. Hebräer 2, Vers 14. Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Außer Wirksamkeit setzen wird er ihn für uns Gläubige. Hat er ihn durch das Kreuz. Satan hat nicht mehr Macht über uns Gläubige. Jetzt hat er nicht mehr Macht. Er ist wie ein gebundener Löwe an der Kette, wie John Bunyan so schön schreibt. Wie ein Löwe an der Kette. Das war 1. Johannes 3, Vers 8, Hebräer 2, Vers 14, Römer 16, Vers 20. Und denken wir auch an Offenbarung Kapitel 12. Dort ist ja wieder eine Frau und ein Drache. Es geht wieder um das gleiche Bild. Offenbarung Kapitel 12 sieht der Seher Johannes diese Feindschaft zwischen dem Nachkommen der Schlange und dem Nachkommen der Frau, der Nachkommenschaft der Frau. Und dort ist ja die Frau der Kern des Volkes, der Kern des Volkes Gottes, der gläubige Kern Israels. Und sie gebiert den Messias und der Messias wird entrückt. Und dann geht der Kampf weiter gegen den Kern des Volkes Gottes, den gläubigen Kern. Und sie wird bewahrt, die Frau wird bewahrt. Das heißt, der Kern des Volkes Gottes wird bewahrt. Also das Volk Gottes wird bewahrt. Dort ist es wahrscheinlich, der Zusammenhang ist Palästina und so weiter. Das kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber es scheint, dass hier, also Vers 15, spricht allgemein von dieser lang andauernden Feindschaft. Und er wird dir den Kopf zerdrücken oder wird feindlich angreifen gegen deinen Kopf, wird feindlich über deinen Kopf kommen und du wirst ihm in die Ferse zerdrücken. Es wird immer wieder Kampf geben und es wird hart sein, bis dann zum Schluss der Messias kommt und die Schlange gänzlich vernichtet, beziehungsweise in die Hölle wirft. Vers 16, zu der Frau sagt er, mehren, ja, mehren werde ich deine Mühsal, deine Beschwernis und deine Schwangerschaft. Mit Mühsal wirst du Kinder gebären. Also mehren oder sehr groß machen werde ich deine Mühsal und deine Schwangerschaft. Und nach deinem Manne wird dein Verlangen sein. Nicht nur geschlechtlich, sondern überhaupt nach Verlangen nach Geborgenheit bei dem Manne. Das Anlehnungsbedürfnis der Frau und doch abhängig von dem Mann. Manche Ausleger haben gemeint, vielleicht heißt das Verlangen soll sein über deinen Mann. Ja? Also dein Verlangen wird sein, über deinen Mann zu herrschen. Ich bin dem nachgegangen, ich habe das auch zeitlang geglaubt, aber ich bin da doch abgekommen davon, weil dieser Satz ist nicht eine Folge der Strafe für die Sünde, als Strafe für die Sünde zu verstehen. Die Strafe besteht in der Schwangerschaft und in den Geburtsschmerzen und die Frau hat Verlangen nach dem Mann und gerade dieses Verlangen bringt ihr aber auch Schmerzen mit ein, Schwangerschaft und so weiter mit ein. Die Frau ist nach Kapitel 2, Vers 18 schon dem Mann untergeordnet. Da ist sie eine Hilfe für den Mann. Also hier ist nicht die Frau in rebellischer Weise, wird ihr Verlangen haben, um über den Mann zu herrschen. Das ist zu viel hineingelegt in den Vers. Es wird einfach, nach deinem Manne wird dein Verlangen sein.
Bitte.
Es ist schon dasselbe Wort, aber auch da ist es, die Sünde nach dir wird ihr Verlangen sein. Sie, natürlich, das Verlangen ist hier im negativen Sinne. Klar, die Sünde verlangt im negativen Sinne nach dem. Aber wenn es dort im negativen Sinne ist, dann muss das nicht überall, wo das Wort vorkommt, auch sofort im negativen Sinne sein, das Verlangen. Das Verlangen ist, kann auch im positiven Sinne sein. Es wird ja auch im, ich glaube im Hohelied kommt es nochmal vor, ich muss gerade suchen. Verlangen sein. In Hohelied 7, Vers 11 kommt das dritte Mal vor. Nur diese dreimal kommt es vor. Ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Auch da ist es was Positives. Das heißt, wenn es einmal negativ ist, muss nicht immer negativ sein. Ja. Also wir sollten immer schauen, der Kontext, der Zusammenhang, der ist immer der Bestimmende, das bestimmende Element in der Auslegung. Und auch und hier in 1. Mose 3, Vers 16 ist der Kontext der, dass die Strafe ist, das Nachteilige für die Frau jetzt ist diese Mühsal und die Schwangerschaft. Und nicht, das ist nicht ein Nachteil, dass sie nach dem Mann Verlangen hat, außer, dass gerade dieses Verlangen ihr wieder halt vielleicht wieder Schwangerschaft und Mühsal einbringen wird, das mag schon sein, aber nicht ihr Verlangen ist was Böses. Nicht das Verlangen selber ist jetzt eine Strafe. Ein böses Verlangen. Sie ist jetzt ein rebellisches Verlangen, nicht das. Also da, ich glaube, da legt man zu viel hinein. Ich habe das selber noch vor kurzem geglaubt, aber ich bin jetzt abgekommen davon. Und er wird Herr sein über dich oder herrschen über dich. Nicht er wird dich tyrannisieren oder soll dich tyrannisieren, schon gar nicht, sondern er wird dir eine übergeordnete Stellung haben. Auch nicht als Strafe für die Sünde, sondern das ist die Erinnerung an das, was vorher schon gesagt ist. Er wird sozusagen auch weiterhin eine dir übergeordnete Stellung haben. Du bist ihm untergeordnet. Römer 7 am Anfang. Römer 7 haben wir auch diese, das wird oft in vielen Übersetzungen nicht klar gesagt. Römer 7, ich glaube Vers 2 oder 3 oder 4. Römer 7. Die dem Manne unterstellte Frau, Vers 2. Und da haben viele Übersetzungen das ein bisschen unter den Tisch gewischt. Sie sagen einfach die verheiratete Frau. Eine gute Übersetzung sagt die dem Manne unterstellte oder untergeordnete Frau. Habt ihr das? Elberfelder hat hier leider nur die verheiratete Frau. Das Griechische ist ganz klar. Hyp andros. Hypo heißt unter und andros heißt Mann. Die Frau, die unter dem Mann ist, die dem Mann unterstellt ist. Die Frau ist dem Mann unterstellt. Das will man heute nicht wahrhaben. Und solche Stellen werden ganz gerne so ein bisschen übergangen. Und interessant, dass gerade solche Feinheiten sogar in guten Bibelübersetzungen verschwinden. Ganz so leicht tendenziöse Bibelübersetzungen, die zum Schlechten hin tendieren. Die dem Mann unterstellte Frau, das ist nicht eine Folge des Sündenfalls, dass die Frau dem Mann unterstellt ist. Das ist eine Ordnung der Schöpfung, Schöpfungsordnung. Er wird Herr sein über dich, heißt einfach, dass sie in Abhängigkeit von dem Mann lebt, dass er das Haupt ist von der Frau. Und das war er schon vor dem Sündenfall. Und das Wort heißt nicht, er wird dich tyrannisieren. Und zu Adam sagte er, oder bin ich zu schnell? Geht's? Ihr müsst mich ja daran erinnern, wenn ich zu schnell bin. Aber wir sollten eine Pause machen.